Ich lese den Bibeltext, der Grundlage ist für die Predigt. Der steht in Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit rief Jesus aus: Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht.
In diesem Text verspricht Jesus, dass er uns Ruhe für die Seele geben will. Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass du am Ende des Wochenendes angekommen bist und irgendwie schon so eine Unruhe spürst, weil es morgen wieder losgeht mit der Arbeit und der ganze Zirkus in die nächste Runde geht. Oder du hast schon lange keine wirkliche Ruhe mehr gespürt. Und ich persönlich bin auch ganz neugierig, wie das geht, wie diese Ruhe funktionieren soll. Denn für mich ist Erholung oft irgendwie die Momente, in denen ich erfolgreich verdränge, was ich noch alles zu tun habe, was noch auf der To-Do-Liste steht. Und auch wenn ich vielleicht äußerlich ruhig wirke, dann rattert die Maschine in mir und geht alles durch, was ich schon wieder vergessen habe. Und wenn ich ehrlich bin, ist es schon lange her, dass ich so wirkliche, echte Ruhe empfunden habe, komplett, ohne schlechtes Gewissen. Selbst als ich jetzt im Urlaub war, habe ich mich danach erwischt, dass ich so Gedanken hatte wie: Du hättest ja mehr lesen können. Du hättest dich doch mehr entspannen sollen. Ist das Mikro an? Geht das? Noch näher? Okay. Das kriegen wir hin. Selbst als ich im Urlaub war, habe ich mich erlebt bei so Gedanken wie: Du hättest doch mehr lesen sollen. Du hättest dich mehr entspannen sollen. Du hättest mehr im Meer schwimmen sollen. Und ich glaube, egal wie es euch gerade geht, dass diese Vorstellung und dieses Versprechen, was Jesus gibt, von einer Ruhe für die Seele, ein interessantes Konzept ist. Und wir wollen uns das heute in drei Punkten anschauen. Erstens: Warum brauchen wir diese Ruhe? Zweitens: Was ist damit gemeint? Und drittens: Wie bekommen wir das? Erstens: Warum brauchen wir diese Ruhe? Ruhe ist immer wieder in der Bibel ein Thema. Es fängt ganz am Anfang an, dass Gott die Welt erschafft und am siebten Tag ausruht. Und auch das Alte Testament gibt ausführliche Regeln, wer, wann und wie zu ruhen hat. Das bekannteste Beispiel dafür ist dann der Sabbat. Und auch im Neuen Testament ist das immer wieder Thema, so auch jetzt hier in diesem Text, wo Jesus das Versprechen gibt: Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und wenn ich ehrlich bin, dann fühle ich mich irgendwie öfter geplagt und erdrückt als erholt und ruhig. Und ich merke, dass irgendwie konstant so eine Sehnsucht an mir nagt, nach etwas Besserem, nach etwas Schönerem, nach etwas Nachhaltigerem, Tieferem, qualitativ Höherwertigerem. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann weiß ich, dass das irgendwie auch nur eine Lebenslüge ist. Dieses: Wenn ich das habe, dann bin ich glücklicher, dann bin ich entspannter. Wenn ich dies habe, dann bin ich ruhiger, dann bin ich zufriedener. Und vielleicht habt ihr das auch manchmal, dass ihr dieser Lebenslüge hinterherrennt. Und wenn ihr ankommt am Ziel, dann merkt ihr, dass das noch gar nicht das Ziel ist, sondern dass es danach noch weitergeht. Hinter der Beförderung, auf die ihr so lange gearbeitet habt, steht schon der nächste Karriereschritt. Hinter der Beziehung, nach der ihr euch so lange gesehnt habt, steckt viel Arbeit, um das irgendwie am Laufen zu halten. Oder hinter der schlechten Gewohnheit, die ich gerade erfolgreich bekämpft habe, entdecke ich schon die nächste negative Sache an mir. Ich habe gestern einen Text aus der Zeitschrift Brand 1 gelesen, der sich auch mit diesem Thema Loslassen oder achtsamer werden befasst. Und da schreibt der Autor, Achtsamkeitstraining kann helfen und die Idee passt zum Zeitgeist. Wo ist also das Problem? Wie viele psychologische Konzepte lädt auch dieses zum Tanz ums Ich ein. Die Menschen sollen in sich selbst die Lösung für ihre Probleme finden. Doch je mehr sie sich mit sich selbst beschäftigen, desto deutlicher werden ihnen ihre Defizite. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich in diesem Zitat wiederfinden. Und auch ich erkenne in mir oft diesen Drang zur Selbstoptimierung. Dass man ständig irgendetwas hinterherhechelt, egal ob das die Ansprüche von anderen an mich sind oder meine Ansprüche an mich selbst. Und ich glaube, dass Jesus auch weiß, dass wir dazu neigen und dass er deshalb auch diese Ruhe für die Seele verspricht. Und wenn er hier von Ruhe spricht, dann meint er ein Wort, was so viel bedeutet wie Erfrischung für einen Arbeiter, sodass er danach wieder ausgeruht und erholt an die Arbeit gehen kann. Also eine Ruhe, die neue Kraft schenkt. Eine Ruhe, wo ich danach stärker bin als davor. Es ist ein Ausruhen ohne schlechtes Gewissen hinterher, das alle Bereiche meines Wesens umfasst, dass Körper und Geist sich ausruhen können und Kraft tanken können. Aber was ist damit genau gemeint? Das wollen wir uns jetzt im zweiten Punkt anschauen. Denn soweit klingt das ja erstmal alles ganz nett. Mehr Ruhe klingt ja ganz schön. Und wenn wir von dieser göttlichen Ruhe vielleicht auch was bekommen können, wäre ja auch ganz nett. Aber jetzt kommt Jesus hier mit einer Ansage, die uns, glaube ich, etwas komisch vorkommt und vielleicht manchen von uns auch ein bisschen sauer aufstößt. Denn in Vers 29 sagt Jesus jetzt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und ich glaube, das erste Wort, was hier so richtig rausstößt, ist Joch. Ein Joch ist einfach ein Werkzeug, das man benutzt, um Zuchttiere gefügig zu machen. Und im jüdischen Kulturkreis meint man damit einen Dienst für einen Höheren. Es ist ein Zeichen der Autorität. Wenn du unterjocht wurdest, dann bestimmt ab sofort ein anderer, wohin es geht. Mit anderen Worten, jemand anders hat Autorität über mich. Und ich habe mich gefragt, wenn ich ehrlich bin, wer oder was hat mich im Griff? Wer oder was hat Autorität über mein Leben? Bestimmt, wo es bei mir lang geht? Wer oder was fällt die Entscheidung? Vielleicht nimmst du das auf der Arbeit so wahr, dass jemand anderes da Autorität über dein Leben hat. Und vielleicht sehnst du dich nach der Beförderung, die irgendwie vor dir liegt. Und wenn dann dein Chef kommt und sagt, für dieses Projekt brauchen wir dich und du müsstest Überstunden am Wochenende machen, obwohl du eigentlich etwas anderes vorhast, wie entscheidest du dich dann? Und wer hat dann Autorität über dich? Oder wenn du in einer Beziehung bist, wo der Partner mir Liebe, Zuneigung, Bestätigung und Anerkennung gibt, was bin ich dann bereit zu tun? Wie weit bin ich bereit zu gehen, um das zu behalten? Oder ein bisschen anderes Thema, Geld. Ich glaube, Geld ist eine tolle Sache. Es hilft uns, dass wir nicht verhungern, aber es kann noch so viel mehr. Mit Geld können wir uns schöne Erlebnisse schenken. Wir können uns tolle Sachen kaufen. Geld kann uns Sicherheit geben und Unabhängigkeit geben. Aber wie stark bin ich dann, dass ich bei der nächsten Steuererklärung wirklich alles ganz genau angebe? Oder wie stark bin ich im Job, den ehrlichen Weg zu gehen, auch wenn das Projekt dann vielleicht mehr kostet? Und vielleicht sagst du dir jetzt, für mich ist das alles kein Problem. Im Job, in meinen Beziehungen, mit Geld oder mit anderen Themen. Es gibt niemanden, der so wirklich Autorität über mich hat. Und ich glaube, damit bist du nicht allein, sondern das ist eins der Mottos unserer Zeit. Um glücklich zu sein, musst du frei und unabhängig sein. Und das Zitat aus der Brand 1, das ich vorhin angefangen hatte, geht dann auch so weiter, dass der Autor schreibt: Es gab noch nie so viel Psychologie wie heute und noch nie so viele Leute, die mit sich haderten. Zudem sind die entsprechenden Begriffe unscharf bei gleichzeitig starkem Aufforderungscharakter. Auf die Frage, haben Sie sich heute schon selbst verwirklicht oder waren Sie heute ausreichend achtsam, liegt die Antwort leider nein, nahe. Oder anders gefragt, hast du dich an diesem Wochenende genug ausgeruht, dass du morgen früh aufgetankt, motiviert und fröhlich an die Arbeit gehen kannst? Oder bist du heute die Person, von der du glaubst, dass du sie sein solltest? Oder hast du vielleicht wenigstens einen ausreichend großen Schritt in die richtige Richtung gemacht? Wenn nein, warum nicht? Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann merke ich, dass selbst in den Bereichen, wo ich das Gefühl habe, dass ich der Einzige bin, der Autorität über mein Leben hat, dass selbst da Ruhe und Erholung irgendwie Mangelware ist. Sondern ich erlebe das gleiche Gehetztsein, die gleiche Sehnsucht nach etwas Besserem, nach noch mehr, nach etwas Tieferem, Schönerem. Und trotzdem finde ich diese Aussage von Jesus nicht so einfach zu schlucken. Aber ich glaube, was hilft, ist, wenn wir uns nicht so sehr an diesem Wort Joch und was es bedeutet aufhängen, sondern wenn wir es mehr so lesen, dass Jesus sagt, nimm mein Joch auf dich. Denn ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir uns eingestehen können, dass es immer irgendwie etwas gibt, was uns unterjochen will, dass es immer etwas gibt, was Autorität über uns haben will, was unser Leben in eine gewisse Richtung lenken will, dann können wir Jesus auch besser verstehen. Denn was Jesus hier verspricht, ist ein Austausch. Er sagt, ich nehme dein Joch, ich nehme deine Last, ich nehme das, was dich erdrückt, was dich plagt, was dich in eine Richtung zwingt, in die du vielleicht nicht gehen willst. Aber dann bleibt er nicht dabei stehen, sondern dann sagt er, dafür bekommst du dann mein Joch. Aber was bedeutet das, dieses Joch von Jesus? Ich glaube, was Jesus damit meint, ist, dass er sagt, folge mir, orientiere dich an dem, was ich dir sage. Konkret meint er damit ein Leben nach Gottes Vorstellung, wie wir es beispielsweise auch in der Bibel finden können, beispielsweise in den Geboten. Und es ist herausfordernd. Aber ich glaube, was hilft, ist, wenn wir erkennen, dass diese Gebote nicht einfach nur ein Selbstzweck sind, sondern dass sie eine Weisheit enthalten. Dass Gott quasi sagt, ich habe dich geschaffen. Ich weiß, was dir gut tut. Und ich will dir helfen, dass du das finden kannst. Und praktisch bedeutet das dann, dass diese Gebote mich pushen, mich herausfordern und mir vielleicht auch zeigen, wo es mir bisher um das Falsche ging. Um das an einem Beispiel durchzugehen, eines der Gebote ist das Gebot der Sonntagsruhe. Und Gott hat nichts davon, wenn du sonntags nicht arbeiten gehst. Das kann ihm eigentlich egal sein. Aber ich glaube, dass Gott weiß, dass du etwas davon haben kannst, wenn du die Arbeit liegen lässt und merkst, dass die Kollegen auch ohne dich auskommen, dass dein super wichtiges Projekt doch noch etwas warten kann, dass die Welt nicht untergeht, wenn du Feierabend machst und dass dein Chef es überlebt und du auch. Und vielleicht merkst du dabei, dass dein Beruf doch wieder mehr Einfluss auf dein Leben hat, als dir lieb ist. Und dass du dir wünschen würdest, dass dein Job dich nicht so sehr unterjochen würde. Und wo wir gerade beim Thema Sonntag sind, wenn du hier bist und Christ bist, dann ist beispielsweise das Thema Zeit mit Gott. Wann hast du das letzte Mal dir eine Stunde Zeit genommen, um Zeit mit Gott zu verbringen? Ganz egal, wie das für dich aussieht. Und wenn das bei dir, wie bei mir auch, schon etwas länger her ist, dann frag dich doch mal, warum? Was ist dazwischen gekommen? Was war noch wichtiger? Oder ein anderes Beispiel, weil wir vorhin schon davon geredet haben, Geld. Die Bibel sagt, du sollst etwas von deinem Geld abgeben. Und wieder ist es das gleiche Muster. Gott braucht dein Geld nicht. Er kann damit eigentlich gar nichts anfangen. Aber es geht ihm auch hier wieder um dich, weil er weiß, dass es dir gut tut, wenn du das tust. Wenn du anfängst, auch wenn es vielleicht super hart ist, regelmäßig etwas von deinem Gehalt wegzugeben. Und vielleicht tut es weh, etwas von deinem Geld abzugeben, was du dir verdient hast, was dir zusteht, was dir Sicherheit und Anerkennung und Erfüllung geben soll. Aber ich bin überzeugt, dass es gut tut, das zu erleben, dass das funktioniert und dass Gott dich versorgt, auch wenn du 5 Euro, 50 Euro oder wie viel auch immer im Monat weniger hast. Dass dein Leben auch dann schön und erfüllt sein kann, wenn du weniger Geld hast. Und du merkst vielleicht auch dabei, dass Geld doch wieder mehr Einfluss auf dein Leben hat, als dir lieb ist. Und dass es dich eigentlich nicht so unterjochen sollte. Und ich glaube, diesen Gedanken kann man mit vielen Dingen, die wir in der Bibel finden, durchspielen. Egal, ob das jetzt anderen etwas Gutes tun, seinen Feinden vergeben oder irgendetwas anderes ist. Weil die Bibel zeigt, wie Leben nach Gottes Vorstellung aussehen kann. Und weil sie uns einlädt, das auszuprobieren. Und es ist keine Frage, das ist eine krasse Aussage. Denn es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Kultur um uns herum uns immer wieder erzählen will. Um glücklich zu sein, musst du frei und unabhängig sein. Und Jesus sagt hier, wahre Freiheit und Ruhe kommt nicht durch totale Unabhängigkeit, sondern durch die Abhängigkeit von den richtigen Dingen. Aber wie bekommen wir das dann? Und wie verhindern wir dabei, dass wir auch hier nicht wieder in so eine Selbstoptimierungsfalle landen? Das ist der dritte Punkt. Wie bekommen wir das? Denn im Kern von dem, um was es Jesus hier geht, ist es nicht ein weiteres Programm zur Selbstoptimierung. Wir haben gesehen, dass das nicht wirklich weiterführen würde. Aber wie kommen wir dann dahin? Wie schaffen wir es, uns darauf einzulassen, uns in unserem Leben an Jesus zu orientieren? Ich glaube, die Lösung finden wir ganz am Anfang von diesem Text, in Vers 25. Da sagt Jesus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Und dieses Wort Unmündige, was er hier benutzt, das meint unter anderem Kinder. Und von Jesus werden Kinder mehrmals als Vorbilder für den Glauben benutzt. Und ich glaube, er macht das, weil Kinder drei Charakteristika zeigen, auf die es Jesus hier ankommt. Erstens, Kinder wissen, dass sie geliebt sind. Zweitens, Kinder wissen, dass sie Hilfe brauchen. Und drittens, ich glaube, Kinder scheitern besser als Erwachsene. Erstens, ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich glaube, das ist das Fundament des Ganzen. Es ist unglaublich wichtig für uns, diese Sicherheit zu haben. Und wenn ihr an Kinder denkt, dann erkennt ihr an ihnen so ein Urvertrauen, das sie haben, dass andere Leute, dass andere Menschen um sie herum es gut mit ihnen meinen. Und wenn ein kleines Kind hinfällt und sich wehtut, dann rennt es zu Mama oder Papa, weil es weiß, dass sie für das Kind da sind und dass sie Sicherheit und Liebe geben werden. Und ich glaube, genauso kann es auch uns helfen, wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, dass er es gut mit uns meint, dass er unser Bestes im Sinn hat. Und das ist dann auch das Fundament für das Zweite. Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Ich glaube, Kinder sind sich sehr bewusst, dass sie manche Sachen nicht können. Und ein Kind kann noch so wütend auf Mama und Papa sein. Sobald es etwas braucht, sobald es irgendwie Hilfe braucht, wird es nicht zögern, zu fragen. Ihr könnt es selber ausprobieren, wenn ihr ein Kind wütend macht, sodass es so richtig sauer ist auf euch und ihm dann eine Süßigkeit anbietet, wird es die Süßigkeit annehmen. Und ich glaube, es hilft auch uns, wenn wir das erkennen, wenn wir uns darauf einlassen können. Vielleicht merke ich diese Ruhelosigkeit, dieses Gedrängtsein in manchen Lebensbereichen. Ich merke, dass ich erschöpft bin davon, dass ich immer auf der Suche nach mehr bin. Und ich merke, dass es mich nicht weiterbringt, weil ich irgendwie nie am Ziel ankomme. Und ich glaube, das ist es, worauf es Jesus hier ankommt, dass wir diese Ruhe für unsere Seele erleben. Und wie toll wäre das, wenn wir die Sachen loslassen können, die uns so sehr im Griff haben. Egal, ob das unsere Beziehungen sind, ob das vielleicht der Beruf ist oder meine eigenen Ansprüche an mich selbst. Das, dem ich immer hinterherhechle oder von dem ich getrieben werde in meinem Leben. Das, was mich unterjocht, mich irgendwie in eine Richtung zwingen will. Wenn ich das abgeben kann und wenn ich erleben kann, dass diese Last mir wirklich abgenommen wird. Aber ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, dann wird sich nicht alles sofort ändern, sondern es wird Zeit brauchen. Und das ist der dritte Punkt. Kinder scheitern besser. Wenn ihr an ein Kind denkt, was gerade laufen lernt, dann werdet ihr bei so einem Kind sehen, dass es tausendmal hinfällt in diesem Prozess. Und an sich ist Laufen eigentlich eine der einfachsten Sachen der Welt. Aber für ein kleines Kind ist es eine Riesenherausforderung. Und es ist ein Prozess, der lange Zeit dauert. Vom ersten sich irgendwo hochziehen, bis es dann laufen kann. Und in diesem Prozess wird es sehr oft hinfallen und wird sich wieder aufrichten müssen. Aber die Eltern werden dem Kind nicht nach 2 Schritten und dem nächsten Hinfallen sagen, Mensch, bist du blöd, sondern sie freuen sich, sie ermutigen dieses Kind. Sie machen ein Video davon, wie das Kind 3 Schritte läuft und werden sich diesen Tag im Kalender rot anstreichen. Und für mich ist das auch immer wieder eine schöne Erinnerung, dass Gott wie so ein Vater ist, der dem Kind beim Laufenlernen zuschaut, der sich über jeden Schritt freut und der nicht enttäuscht ist, wenn ich hinfalle, sondern sich freut über das, was ich geschafft habe. Und deshalb können wir auch diese Einladung von Jesus annehmen. Deshalb können wir uns diese Ruhe, diese Erholung, die er uns verspricht, geben lassen. Weil wir wissen können, dass Gott uns liebt, dass er es gut mit uns meint, dass er unser Bestes im Sinn hat, dass er unser Leben in eine gute Richtung lenken will. Und weil wir uns eingestehen können, dass wir Hilfe dabei brauchen, dass auch unsere eigenen Bemühungen, unsere eigenen Versuche uns nicht wirklich weiterbringen. Und weil wir wissen dürfen, dass wir scheitern dürfen dabei, dass auch kleine Schritte ein Fortschritt sind. Wir werden jetzt gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist einer dieser Wege, wie dieses Kommt zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, aussehen kann. Und du bist eingeladen, das für dich jetzt anzunehmen. Und du darfst kommen und wie so ein Kind sein, das weiß, dass es von Gott geliebt ist. Du darfst wissen, dass er dir helfen kann und helfen will. Und dass dein Scheitern nicht über deinen Wert bestimmt. Sondern wenn du zum Abendmahl gehst, dann darfst du das annehmen, dass Jesus auch dir zusagt, dass er deine Last, dass er das, was dich plagt, abnehmen will. Amen.